Ja, ich freue mich heute wieder mal zu predigen. Ich habe ja schon länger nicht mehr gepredigt. Das lag aber jetzt nicht daran, dass Christian mich nicht gelassen hätte, sondern, keine Ahnung, die Zeit vergeht und man Sonntag für Sonntag vergeht. Aber ich habe auch wieder was, ein Bild mitgebracht für heute. Und das möchte ich euch jetzt am Anfang zeigen. Das hat nämlich was mit unserer Predigt zu tun. Jetzt will's nicht. Ich kann euch ja schon mal erzählen, wo das entstanden ist. Und zwar waren wir im Urlaub. Und ich will jetzt nicht prahlen, aber für mich war das ein richtig schöner Urlaub. Und wir waren auf Kreta an der Südküste. Und eines Abends der Vollmond schien und die Sterne funkelten und der warme Wind brauste mir an meinen Ohren vorbei. Und das fand ich so herrlich. Und wir waren dann ein bisschen einen Berg hochgefahren. Und dort haben wir dann runtergeschaut. Und das Nachtbild ist leider nicht so gut geworden. Deswegen habe ich es am Tag dann noch normal gemacht. Und das war für mich so ein Moment. Und Christian war auch noch dabei. Und es war so, ach, es ist so herrlich. Hier will ich mal, wenn ich dann meine Rente kriege, mir ein Häuschen bauen und für immer bleiben und einfach da oben sitzen und nur runterschauen auf das herrliche Meer und gucken, wie der Mond sich in den Wellen spiegelt. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ach, das kann jetzt von mir aus immer so bleiben. Und heute ist auch dieses Thema so Herrlichkeit. Und ich glaube, jeder von euch, auch wenn er vielleicht noch nicht auf Kreta war, vielleicht wart ihr noch an schöneren Orten oder so, aber jeder von euch kennt bestimmt einen Moment, wo er sagt, das war so schön, sei es irgendwie eine Familienfeier oder was auch immer, irgendein Ort, wo ihr schon mal wart, das ist so schön, das ist mir so in Erinnerung geblieben, das würde ich jetzt gerne wieder erleben wollen. Und die Jünger, drei von den Jüngern von Jesus, hatten auch einen Moment, wo sie sagten, also hier würden wir gern bleiben wollen. Und hier wollen wir eine Hütte, wollen wir Hütten bauen. Und das ist heute das Thema. Wir lesen eine Bibelstelle aus Matthäus 17 über die Verklärung Jesu. Ich fange an mit Lesen ab Vers 1 und ich sehe gerade, meine Verse hat es gar nicht mit gedruckt, das ist aber nicht so schlimm. Ich lese es einfach vor. 6 Tage später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus rief, Herr, hier gefällt es uns. Wenn du willst, werden wir 3 Hütten bauen, für dich, für Mose und für Elia. Das war sehr großzügig, ich habe so überlegt, sie wollten dann vor der Hütte schlafen. Finde ich irgendwie auch großzügig. Doch während er so redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Auf ihn sollt ihr hören. Bei diesen Worten fielen die Jünger erschrocken zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufsahen, waren sie mit Jesus allein. So viel aus Matthäus 17. Und es geht hier darum, dass Jesus umgestaltet und verherrlicht wurde, dass die Jünger was erlebt haben, wo man sagen könnte, hey, haben die irgendwas geraucht oder hatten die Halluzinationen? Das ist so unglaublich, was sie da gesehen haben, dass sie sich das wahrscheinlich im Nachhinein, wenn sie sich nicht ganz sicher gewesen wären, wahrscheinlich hätte es ihnen jemand, wenn sie es erzählt hätten, auch nicht gleich so geglaubt. Und es ist schwer verständlich vielleicht und schwierig zu glauben für viele. Und die Jünger sollten erstmal den anderen bis zur Auferstehung Jesu, dann von dem Toten, erstmal auch noch nichts davon erzählen. Und die Jünger, die drei, die haben da einen Einblick in eine andere Realität erhalten, die nicht unsere irdische Realität ist. Damals gab es eben auch noch kein Persil. Ich habe mir das so vorgestellt, heutzutage, man kann so viel mit Photoshop machen, aber das war echt. Ja. Unsere Welt, das ist die Schöpfung, die von Gott geschaffen wurde, und auch die ist herrlich für sich, hat ja schließlich auch Gott geschaffen. Und sie ist wunderschön gemacht. Wer gerne außen ist oder die Natur sieht oft oder auch Naturfilme sieht, der wird es immer wieder feststellen. So grandios, so herrlich gemacht. Und dennoch ist die Schöpfung, also sie ist Materie, sie ist sehr gut, aber sie ist auch vergänglich. Und es entsteht was und dann vergeht's wieder. Sie hat eine gewisse Lebensdauer. Wenn wir Blumen sehen, die halten nicht lange. Die verwelken dann wieder und zerfallen und werden hässlich und werden wieder zu Humus. Genauso ist es eigentlich mit uns Menschen auch und mit den Tieren. Wir leben nicht ewig. Unser Körper wird irgendwann vergehen. Wir werden sterben. Unser Körper geht den natürlichen Weg und irgendwann sind wir wieder Staub, so wie es auch in Predigern steht. Dort steht, es ist alles Staub und es wird wieder zu Staub. Und ähnliche Stellen finden wir immer wieder in der Bibel auch, dass wir eigentlich Staub sind. Im Psalm und in Hiob steht es, unser Körper Staub ist. Und wir haben auf der Erde gewisse Gesetzmäßigkeiten, die uns helfen. Zum Beispiel die Schwerkraft ist eine gute Gesetzmäßigkeit, sonst hätten wir ganz andere Probleme, aber sie behindert und begrenzt uns natürlich auch irgendwann. Spätestens wenn wir über einen Stein stolpern, finden wir die Schwerkraft nimmer so lustig. Und manchmal gibt's ja auch Situationen, wo man sagt, ach, wenn ich mal so frei wäre wie ein Vogel und einfach davonfliegen könnte. Aber unsere Schwerkraft, die verhindert es natürlich. Dafür, Technik macht natürlich viel möglich, aber unser Körper ist gefangen irgendwo in dieser Schwerkraft. Ja, wir haben aber ja auch einen Geist und eine Seele, die ewig leben und die eben auch in Berührung kommen können mit diesen Überirdischen. Als ich sehr krank war und lange im Krankenhaus, war für mich eigentlich ein großer Wunsch, dass ich einfach nur mein ganz stinknormales Leben führen kann. Früh aufstehen, frühstücken, studieren, dann heimkommen, wieder was essen, ins Bett gehen, schlafen, aufstehen, frühstücken, studieren, heimkommen und so weiter. Das war für mich so eine Wunschvorstellung. Und ich weiß auch, dass es bestimmt vielen Menschen so geht, die an Not leiden und krank sind und im Krieg irgendwo vertrieben sind, dass sie eigentlich sich so nach ihrem stinknormalen Leben sehnen. Aber im Normalfall ist das nicht das, was wir uns wünschen oder nach dem wir uns sehnen. Das ist zwar gut und das muss auch sein, aber irgendwie ist in den Mensch doch die Sehnsucht angelegt, dass wir aus unserem kleinen, eingeengten Alltag ausbrechen können und Teil von etwas ganz Großartigem sein können. Etwas ganz Grandiosen, was im Gegensatz zu dem normalen, begrenzten, unvollkommenen, irdischen Leben, das oft so voller Probleme und Missstände ist, einfach viel Großartiger ist, wo wir das hinter uns lassen können und einfach nur was Herrliches erleben können. Das ist ganz viel, auch wenn ich das Radio höre zum Beispiel, habe ich jetzt letztens ein Lied gehört, das ist irgendwie gerade auch ganz bekannt von Sido, der das Astronaut geschrieben hat, wo es darum geht, ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Und wie er dann so eben über all den Problemen schwebt, wird es in dem Lied beschrieben. Das höre ich immer ganz heimlich gern im Radio. Mein Mann grinst. Ich muss immer von irgendwelchen Charts erzählen, stimmt's? Aber die berühren mich irgendwie, die Lieder. Ich weiß auch nicht. Es hat halt jeder so seins, was ihn berührt. Was wir uns gemeinsam berührt, ist, glaube ich, etwas, was mit Dokumentationsfilmen zu tun hat. Und ich musste in dem Zusammenhang auch an die eine Doku mich erinnern, die ich mit Christian mal gemeinsam geschaut hat, und da ging es um die Besteigung des Mount Everest. Und ein Bergsteiger, der das machen möchte, der hat da ein Ziel und der nimmt viel, viel, viel auf sich. der trainiert jahrelang. Der kann nicht einfach mal so von Couch Potato dann anfangen und oh ja, heute geht's auf den Mount Everest. Sondern das ist ein jahrelanges Training. Es ist sehr, sehr teuer. Die ganze Ausrüstung überhaupt, die ganze Reise dorthin und auch sehr zeitintensiv. Und es ist, man muss wirklich Zeit mitbringen, von einem Camp zum anderen hochsteigen und dann abwarten, bis das Wetter wirklich günstig ist, bis alles wirklich günstig ist. Und dann kann es sein, dass man dann doch 50 Meter vorm Gipfel scheitert, weil die Kräfte versagen oder irgendwas, die Atemluft knapp wird, die Sauerstoffflasche, irgendwas nicht funktioniert, dann heißt es zurückzugehen und eben nicht auf das Ziel erreicht zu haben. Und jeder kleinste, noch so kleine Fehler kann auch den Tod bedeuten, wenn man auf den Mount Everest steigt. Und trotzdem nehmen die Menschen das auf sich und sagen, dieser eine Moment, wenn ich dann da oben stehe und dann überhaupt nichts, alles ist kleiner als ich und ich stehe da oben und kann in die Weide schauen und die Sonne, das gleißende Licht über die Berge des Himalaya und das ist so gigantisch und versetzt so in eine Euphorie, in ein tolles Gefühl, dass sie sagen, das nehmen sie auf sich. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht nach etwas Großartigem, was ganz großen Gott und in uns Menschen hineingelegt hat, dass wir uns auf die Suche nach ihm machen. Und dass es das eigentlich der Grund ist, warum wir immer so auch irgendwo so uns danach sehnen, etwas an etwas Großen, was Tolles zu erleben irgendwo. Und wir wissen ja als Christen, dass Jesus, dass Gott, der Heilige Geist, dass sie bei uns sind, dass sie immer da sind. Und wer diese Gewissheit hat, diesen Glauben, wie es in der Bibel versprochen ist, der weiß, er hat da einen Frieden in seinem Herzen und das hilft uns, das gibt uns Halt und das tröstet uns, wenn wir in einer schweren Situation sind, wissen wir, Gott ist da. Und das ist Glauben, auch wenn wir es oft nicht schauen oder spüren. Was aber die Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes da mit Jesus erlebt haben, das ist mehr als das noch. Das ist mehr als das Wissen und nicht Sehen. Das ist ein Einblick in die himmlische Realität, die da sichtbar geworden ist und die sie irgendwo berühren konnten, die sie sehen konnten, die sie gehört haben und die sie vielleicht auch irgendwo physisch gespürt haben. Es ist die himmlische Realität der Herrlichkeit und die wir auch ein Stück weit oft in der Bibel immer beschrieben finden. Zum Beispiel in der Offenbarung 4, wo wir lesen, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die mit mir hatte, reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda und ein Regenbogen um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Gewändern angetan und hatten auf ihren Gehäuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donnern und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Also es sind Beschreibungen, über die wir uns menschlich gar nicht wirklich so vorstellen können. Und hier steht auch immer wie, sodass wir irgendwie ein bisschen einen Anhaltspunkt haben, wie das wirklich ist. So ein bisschen, genau, dass wir so, was ein Regenbogen ist, das wissen wir, wie ein Kristall herrlich aussieht, das haben wir schon mal gesehen, oder ein Diamant, oder wie Edelsteine, wie die leuchten, das finden wir ganz reizvoll und schön. Und das sind aber alles nur eben kleine Beschreibungen, kleine Annäherungen von dem, wie die himmlische Realität ist. Es gibt eine ganze Reihe auch von Büchern von Menschen, die eine Todeserfahrung hatten oder Visionen vom Himmel, die dann beschreiben, Die Straßen sind aus durchsichtigem Gold. Es gibt ein unbeschreibliches Licht, unbeschreibliche Farben. Und die physikalischen Gesetze, die uns hier auf Erden begrenzen, die sind aufgehoben. Jesus ist herrlich, ist wunderschön, unbeschreiblich, strahlend. Und Tränen und Schmerz sind nicht mehr. Und wenn wir auf der Erde anbeten, dann schauen uns die Erlösten zu und machen mit und feuern uns an, dass wir unseren Lauf auch vollenden. Und das sind so kleine Stichpunkte, kleine Schlagwörter, die man immer wieder mal liest von denen, die einen Einblick in die himmlische Sphäre haben konnten schon. Und auch die Jünger haben einen kleinen Einblick bekommen. Jesus, er war so, wie er wirklich war. Er war der Sohn Gottes. Und er ist Mensch geworden für uns, ist mit, ich weiß nicht, was sie hatten, hatten sie wahrscheinlich Leinenkleider. Und wenn sie oft wandern waren, dann waren die bestimmt auch schmutzig. Und Jesus hat bestimmt auch geschwitzt und gestunken als Mensch. Aber das war er als Mensch und er, wie er wirkt, er war wirklich der Sohn Gottes. Derjenige, der strahlend schön war, in weißen Gewändern und gestrahlt hat, das war er wirklich. Und es wird hier auch der Vergleich gezogen zu Moses, dessen Gesicht geschienen hat, als er Gott begegnet ist. Oder beschrieben wie die Sonne, so strahlend wie die Sonne. Und es sind mit Jesus, sind mit erschienen Mose und Elia. Das zeigt, der Mensch besteht nicht nur aus einem Körper, der in Staub, zu Staub zerfällt, sondern es gibt wirklich eine Seele und einen Geist und die leben weiter. Und sie kamen direkt aus dem Himmel. Und Mose und Elia sind Zeugen aus dem Alten Testament. Moses, der das Gesetz den Menschen, dem Volk Israel gebracht hat durch Gott. Und Elia, einer der bekanntesten Propheten, der viel erlebt hat an Zeichen und Wundern, durch ihn passiert sind. Und es sind beides Persönlichkeiten von Bedeutung für die Juden. Und Moses, ich will nur kurz noch ein bisschen was zu den beiden sagen, dass wir auch einen Einblick erhalten, warum die so bekannt waren, so bedeutend waren. Moses, er hat das Volk Israel aus Ägypten geführt. Er hatte eine innige Beziehung mit Gott. Er errichtete das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, und ging dort immer wieder hin, um mit Gott von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Begegnung auf dem Berg Sinai hatte er, als er die Gesetzestafeln von Gott bekommen hat. Er hat nicht nur mit ihm geredet, sondern er hat wirklich mit ihm verhandelt und ist für Israel eingetreten. Er hätte sogar lieber sein Leben dahin gegeben und hat sich wirklich für Israel eingesetzt, als sie gesündigt haben. Und er hatte die Sehnsucht nach Gott. Er hat nicht nur mit ihnen über Gesetze gesprochen und über das Volk Israel, sondern er hat gesagt, ich lass mich dein Angesicht schauen, deine Herrlichkeit sehen. Also er wollte wirklich Gott sehen, nicht nur das, was er tut, sondern so wie er wirklich ist, hat sich nach ihm gesehnt. Und Gott hat gesagt, niemand kann mir ins Gesicht sehen. Ich bin so herrlich und strahlend, das würde niemand als Mensch überleben. Und er hat dann eine Möglichkeit gefunden, er hat Mose in eine Felsspalte gestellt und ist dann an ihm vorübergegangen und hat ihm zugehalten, die Augen. Und als er dann vorbei war und er nur noch von hinten zu sehen war, Gott, dann durfte Mose gucken, aber eben ihn nicht direkt ins Gesicht sehen. Einfach als Schutz, weil der menschliche Körper die volle, unverdeckte Herrlichkeit Gottes wahrscheinlich nicht verkraftet hätte. Ja, und sein Gesicht strahlte, als er vom Berg hinabsteigt und er hat es vor dem Volk Israel verhüllt. Elia ist einer der größten Propheten des Alten Testaments. Er sagte eine jahrelange Dürre voraus. Er vermehrte in der Zeit der Dürre den Vorrat einer Witwe, die sonst verhungert wäre. Er weckte Menschen von den Toten auf. Und auf sein Gebet hin fällt Gottes Feuer auf dem Brandopferaltar und entzündet alles, obwohl alles pitschnass von Wasser getränkt ist, einfach damit sichtbar wird, Gott ist der wahre Gott und nicht die Baalspriester, die versucht haben, ohne Feuerzeug und Streichhölzer das Feuer anzukriegen, aber Baal hat eben nicht das Feuer entzündet. Ja, er läuft schneller als der Wind, steht einmal in der Bibel. Also da steht eine Stelle, wo er einmal, wo ganz schnell hingelaufen ist. Oftmal muss er sich von Vögeln und Engeln mit Essen versorgen lassen und wird am Ende mit einem feurigen Wagen von Gott entrückt. Also er stirbt nicht, sondern er geht direkt in den Himmel. Und Elisa, sein Jünger, sein Nachfolger, der sieht das und bekommt noch den Mantel von ihm, den er getragen hat, der da zurückbleibt. Er gilt als einer der wichtigsten Propheten im Hinblick auch auf die letzte Zeit. In Maleachi 3 lesen wir: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Und Jesus, der wurde dann oft gefragt, ob er eben der Elia sei, weil er eben auch Zeichen und Wunder vollbracht hat. Und das Volk Israel kannte diese Prophezeiungen. Und dass eben Mose und Elia mit Jesus da erschienen, das hat den Jüngern jetzt schon gesagt, also Jesus kann jetzt nicht Elia sein, wenn Elia direkt neben ihm steht. Und es war aber auch von Gott so ein bisschen so ein, das sind die Zeugen hier, die sagen, ich schreibe meine Geschichte nicht völlig neu mit Jesus und alles, was vorher war, ist völlig vorbei, sondern ich setze meine Heilsgeschichte mit der Menschheit fort. Und der Petrus reagiert und sagt, er möchte Hütten bauen für sie. Wahrscheinlich fand er die Gegenwart Gottes wirklich einfach so gut und diese Herrlichkeit, dass er sagte, hier würde ich gerne bleiben wollen. Das Ganze wird dann noch getoppt mit Gottes Stimme, die aus einer Wolke von Licht sagt, hier ist, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Auf ihn sollt ihr hören. Gott will klarstellen, wer Jesus ist. Nicht einer der Propheten, sondern sein Sohn. Und diese Gewissheit war auch ganz wichtig für die Jünger, auch dann im Hinblick auf alles, was geschehen ist und auf die Gründung der Gemeinde dann letztlich, dass sie wirklich wussten, das ist jetzt nicht einfach nur einer neuer Prophet gewesen, Jesus, sondern er war wirklich Gottes Sohn. Er hat wirklich die Schuld auf sich genommen, dass wir in Verbindung treten können mit Gott. Und Gottes Stimme war so unbeschreiblich und gewaltig, dass die Jünger erstmal kräftig erschrocken sind und Jesus sie erstmal beruhigen musste und sagen, hab keine Angst. Bis zu dieser Zeit gab es immer wieder in der Bibel einzelne solcher Begegnungen mit der Herrlichkeit Gottes in der Geschichte. Meistens waren es einzelne wenige Menschen, die Gott besonders gut kannten, die eine solche Gottesbegegnung hatten. Zwei haben wir ja schon kennengelernt. Und ein Ort, wo Gott wohnte, war die Stiftshütte, die auch erst eben in Form eines Zeltes, später dann als Tempel von den Menschen nach Gottes Plänen errichtet worden war. Und dort war die Herrlichkeit Gottes immer präsent. Es wird da beschrieben, einfach, dass die Wolke der Herrlichkeit im Allerheiligsten da war. Über der Bundeslade, schwebte in der Bundeslade. Es ist eben auch, im Grunde ist es ein vergoldeter Kasten, in dem die Gesetze drin waren. Und das, was sich Gott einfach als Platz erkoren hat, dort zu wohnen. Und er wohnte im Allerheiligsten. Und ich glaube, dass es sicher eine Art Plan B war, weil er eigentlich unter uns Menschen wohnen wollte, so wie im Garten Eden mit den Menschen gemeinsam Spaziergang machen wollte abends. Aber durch die Sünde der Menschen, das eben nicht möglich war, weil Gott einfach so heilig und herrlich ist. Ja, und Mose bekam ganz genaue Anweisungen für dieses Zelt und dieses Allerheiligste, es war von einem großen Vorhang abgetrennt und es gab dann einfach noch viele Orte, wo sich eben die Priester darauf vorbereitet haben, ins Heiligtum einzutreten, wo einfach geopfert wurde, wo geräuchert wurde, wo man sich gereinigt hat und eben das Allerheiligste, das war eben nur für eine Person einmal im Jahr zugänglich, für den Hohepriester. Und das war eine sehr lange Prozedur, sich zu reinigen, sich zu heiligen und dann einzutreten in das vor den Gnadenthron. Und dazu musste der Hohepriester auch immer ein Räucheropfer mitbringen. Jemand hat mal gesagt, es war die erste Nebelmaschine. Und so, dass immer dieser Rauch auch ein Stück diese Herrlichkeit bisschen verschleiert hat, dass er nicht Gott wirklich diese Herrlichkeit mit vollem Angesicht sehen konnte. Und was eigentlich als einfach ein Schutz auch gedacht war für den Hohepriester. Und dort ist er dann eingetreten für das Volk Israel an diesem einen einzigen Tag. Man sollte sich genau, also es war wirklich, sich an diese Vorgaben zu halten. Die Aarons Söhne haben das nicht beachtet und haben gedacht, naja, wir machen halt mal ein Opfer, haben nach eigenen Gutdünken geopfert und sind an den Folgen dann gestorben. Also Gott ist sehr, sehr heilig und die Unheiligkeit oder die Sünde, Sündigkeit, die Körperlichkeit des Menschen, das war wirklich gefährlich. Und es war, Gott wollte aber, dass die Menschen zu ihm kommen. Ich kann mir das so gut vorstellen, dass er sagte, es kann ja nicht der Plan sein, dass es immer nur einer mal zu mir kommt. Ich habe mir dann so das vorgestellt, wie das denn wäre für einen Vater mit seinen kleinen Kindern, wenn die nur zu ihm kommen könnten, immer nur, wenn sie eben erst Hände gewaschen, sich gebadet haben und nur das Sonntagshose angezogen und erst ihre Hausaufgaben gemacht haben und dann noch der Mutti geholfen haben. Und dann erst dürfen sie mal reinkommen und vielleicht den Vater die Hand geben und vielleicht, wenn es gut klappt, auch mal sich so ein bisschen aufs Knie setzen. Aber mehr nicht. Also das ist nicht das, was man sich unter Vaterliebe vorstellt. Und Gott ist nicht nur ein heiliger Gott, sondern er ist auch ein Vater, der uns in den Arm nehmen will, der mit uns Gemeinschaft haben will, der uns begegnen will. Und dann hat sich Jesus und der Vater im Himmel Gedanken gemacht, wie kriegen wir das denn hin, dass alle Menschen wirklich wieder zu mir in meine Gegenwart kommen können. Und die Geschichte kennt ihr alle nachzulesen in der Bibel. Jesus ist auf die Erde gekommen und hat uns Gnade erwirkt. Er ist für uns gestorben, für unsere Sünde, für unsere Schuld, für unser Fernsein von Gott. Und durch seine Gnade, durch sein Blut, durch seinen Tod am Kreuz können wir wieder Zutritt zu der Herrlichkeit gewinnen mit Jesus. Und das ist auch ganz sichtbar gewesen, als Jesus in dem Moment, als er gestorben ist am Kreuz, ist in dem Tempel in Jerusalem der Vorhang zerrissen und der Blick ins Allerheiligste, der war freigegeben. Ganz am Rande gesagt, war es dort so, dass die Bundeslade dort gar nicht mehr stand. Also es ist wirklich auch die Wahrheit ans Licht gekommen. Als der erste Tempel zerstört wurde, ist die Bundeslade, haben sich die Wege der Bundeslade irgendwo verschwunden und verloren und sie ist noch im Moment verschollen. Es gibt viele Theorien, wo sie sein könnte, aber noch ist sie nicht da. Aber Gott hat sich nicht geändert. Er ist immer noch da. Er ist nicht an diese Bundeslade gebunden. Seine Gegenwart ist immer noch. Es hat sich nicht verändert. Er will uns begegnen. Er will unter uns wohnen. Und es ist auch möglich. Paulus schreibt: Nun aber schauen wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einen Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu der anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Also wir sind zwar immer noch nicht körperlich und menschlich, so können wir wahrscheinlich noch nicht Gott voll begegnen, aber schon viel, viel, viel mehr mit Jesus und das, was er für uns getan hat. Und wenn wir dann im Himmel sind, dann werden wir Gott erst recht begegnen können. Aber wir können heute schon in die Gegenwart Gottes kommen. Und für mich ist es einfach, ich habe eine Sehnsucht danach, viel mehr diese Gegenwart Gottes zu erleben. Und wo können wir das? Wir können das zum Beispiel in der Anbetung erleben. Ich wünsche mir einfach für uns, dass wir Gottes Herrlichkeit noch viel mehr in der Anbetung auch erleben, dass Gott, er ist immer da, er wartet, aber wir Einzelnen, wir müssen uns einfach auf den Weg zu ihm hin machen. Und ich glaube, dass wir das einfach auch in Zukunft viel mehr brauchen, weil einfach Dinge geschehen wie in Paris oder so. Und ich glaube, wir brauchen einfach für unseren Alltag, für uns, wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen es, dass wir auch diese Zeichen und Wunder erleben, die in der Gegenwart Gottes passieren können. Dass wir diese tiefen Berührungen mit der Liebe Jesu und des Vaters erleben und einfach auch eine neue Ausgießung an prophetischen Worten erleben, so dass wir einfach für unseren Alltag, für das, was kommt, auch vorbereitet sind. So wie dieses Bild von Norbert Witte, einfach so eine wirklich eine prophetische, uns Gott schon vorher ihm gesagt hat, ja, das wird passieren, aber hört zu, ihr braucht keine Angst haben. In der Gegenwart Gottes kommen solche Worte. Da glaube ich ganz fest dran. Und manchmal ist die Anbetungszeit, und ich überspitze das jetzt ein bisschen, bitte versteht mich nicht falsch, die ist immer so ein bisschen angekündigt, auch manchmal so als Kuschelstunde mit dem Papi und chillen mit Gott und im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen mit Gott. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Aber ich denke, dass es auch richtig ist, aber auch das ist nur ein Aspekt von Gott. Ich glaube, dass wir wirklich machtvolle Begegnungen haben können mit und Offenbarungen, wie Gott wirklich ist. Dass wir auch Einblick, dass wir einfach diese Gegenwart Gottes wirklich viel stärker noch erleben können. Wie kommen wir denn dahin? Das ist für uns ganz wichtig, dass wir wirklich die Gemeinschaft mit Gott suchen und dass es persönlich passiert für jeden Einzelnen zu Hause, aber auch gemeinsam. Und ich denke, dass dieses gemeinsam Gott suchen wirklich eine ganz besondere Macht hat. Kommt wirklich in den Gottesdienst, geht in die Hauskreise, macht zusammen Anbetung. Und wie ein Bergsteiger müssen wir da auch manchmal Hindernisse überwinden. Und ich glaube, jeder kennt solche Hindernisse manchmal. Und auch ich überspitze auch jetzt wieder so ein bisschen. Manchmal ist es viel zu früh, ich kann da noch nicht aufstehen und ich bin noch so müde von der Woche. Und manchmal, ich kann ja auch zu Hause ein bisschen Anbetung machen, das geht doch auch. Und ach, und heute spielt nur so eine kleine Band. Oder die spielen viel zu laut. Oder die singen zu schief. Oder ich will mich doch eigentlich lieber mit meinen Freunden treffen, die ich die ganze Woche nicht gesehen habe, und austauschen. Oder manchmal ist das Wetter so herrlich, ich kann mich doch nicht hier reinsetzen. Ich muss doch lieber rausgehen in die herrliche Natur. Da ist doch Gott auch. Wie gesagt, ich überspitze, versteht mich nicht falsch. Auch das ist richtig. Gott ist auch in der Natur und ich kann auch alleine anbeten. Und auch das ist wichtig, Gott überall zu begegnen. Aber ich vergebe mir da was, wenn ich nicht die Gemeinschaft suche und ihn gemein und wirklich zusammen anbete. Weil ich glaube, dass es, ich kann mir das auch ein Stück für Stück abgewöhnen und merke irgendwann gar nicht mehr, dass mir die Gemeinschaft so fehlt, dass ich da einfach irgendwo, ging ja auch so, und irgendwann merke ich gar nicht mehr, dass ich diese Gemeinschaft mit den Gläubigen und die Anbetung gemeinsam und so, dass ich das gar nicht mehr so brauche und scheinbar auch nichts vermisse. Und dann Stück für Stück, ohne dass ich es vielleicht mir bewusst wird, ich auch irgendwo abflache in meinem Glaubensleben. Ich sage nur, ich selbst brauche die gemeinsame Zeit in meiner Gemeinde. Ich habe Sehnsucht danach, wirklich mit euch zusammen Gott zu feiern, in seine Gegenwart zu kommen, und will einfach sehen, dass da echt Sachen passieren, dass wir mehr in diese Gegenwart Gottes hineinkommen, da durchbrechen, so wie das Nathanael vorhin schon gesagt hat. Es ist noch nicht das, was ich mir wünsche, aber ich will davon reden und ich will wirklich selber in mir den Glauben sehen, dass es passieren kann, und ich will dranbleiben und ich will nicht aufhören, bis es wirklich sichtbar wird, bis wir auch ein Stück durchbrechen und Gottes Herrlichkeit wirklich hier unter uns lebendig und leibhaft wirklich da ist. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, ob ihr euch ein bisschen überfordert fühlt damit, wo ihr vielleicht denkt, oh nee, was Hilfe, was passiert da dann mit mir und so. Ich glaube, wir können ganz beruhigt sein. Gott überfährt und überrollt uns nicht. Er ist ein Gentleman. Er ermutet uns so viel zu, wie wir uns zutrauen. Und wir sind immer noch diejenigen, die aktiv werden müssen und durchgehen müssen durch diesen zerrissenen Vorhang, in das Allerheiligste hineingehen sollen und dürfen. Und dabei ist die Musik, die Anbeter, das, was wir leisten können, ist auch nur ein Rahmen für das. Also, wir können nicht die Gegenwart Gottes so und jetzt ist er da und alle sitzen da und warten, dass es endlich losgeht, sondern das ist was ein Prozess, was einfach jeder, wo ich jeden ermutigen will, sich selbst auf den Weg zu machen, was es für ihn bedeutet und sich aufzumachen und Gott wirklich zu suchen. Also wir leben auf jeden Fall, sagen wir in der Vineyard oft, wir leben in dem schon jetzt und aber auch in dem noch nicht. Und das noch nicht, das kommt ganz von alleine. Da müssen wir uns gar nicht drum bemühen. Das ist schon so. Ja, die Wunder passieren halt noch nicht. Naja, wir leben halt noch auf der Erde. Aber wir können uns nach dem schon jetzt ausstrecken und das Reich Gottes, die Herrlichkeit ein Stück erleben. Ich habe eine sterbenskranke Verwandte in meiner Familie. Und ich merke einfach, wenn das dann drauf ankommt und das Leben so zu Ende geht, dann zählt nicht mehr, was ich alles erlebt habe, was ich alles besessen habe und was ich alles gekonnt habe, sondern dann zählt das, wo unser Leben wirklich hinführt, wo unser Ziel ist, ist die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes, der Himmel. Das ist dann wirklich noch das, was wichtig ist. Lass uns wirklich auf das gucken, was wichtig ist in unserem Leben. Die Perspektive, dass wir Gott erleben, in seiner Gegenwart sind. Das ist das, was wichtig ist für uns. Ja. Und das ist auch, ich habe es auch noch nicht so geschmeckt, wie es schmecken will, aber ich glaube, dass dieser Ort, diese Gegenwart Gottes, dann wirklich so schön ist, dass das der Ort ist, wo wir bleiben wollen. Wir singen oft Lieder und singen und oh, aber so, ich wünsche mir, dass wir das wirklich erleben, auch das, wie wir es singen in dem Lied, diese Straße führt mich hin zu dir, dass wir das singen, Herrlichkeit überall, soweit mein Auge reicht, Schönheit, die in die Tiefe meiner Seele greift, dass wir das wirklich erleben, das wünsche ich mir für uns, für alle.